SWR 2. Fortsetzung folgt.
Daniel Mason. Oben in den Wäldern. Folge 25.
In Rand McNally hatte man ihr gesagt, sie würde 3 Stunden brauchen. Aber wegen des Regens und der einbrechenden Dunkelheit verpasste sie ihre Ausfahrt, fuhr auf einen örtlichen Highway, von dem sie dachte, er würde sie wieder auf die Interstate bringen, verfuhr sich erneut und fand sich schließlich in Corbury Junction wieder, an das sie sich nur vage wegen der Rivalitäten mit der dortigen Highschool erinnerte. Von dort aus sollte laut Karte eine Straße in die Berge führen, doch der Asphalt ging bald in Schotter über, und der endete an einer langen Einfahrt, die flankiert war von den beiden berühmten Emblemen amerikanischer Gastfreundschaft. Privatgrundstück und Vorsicht, bissiger Hund. Sie merkte, wie erschöpft und hungrig sie war. Sie hatte zuletzt im Flugzeug etwas gegessen, und das war nun schon fast 7 Stunden her. In Corbury Junction gab es 3 Hotels, bei denen man den Eindruck haben konnte, sie würden miteinander wetteifern, was die Exotik ihrer historischen Anspielungen betraf. Das Jonathan Edwards Motel, die King Philip Motor Lodge und das bedauernswert weit vom Meer entfernte Mayflower Motel und Spa. Nur beim King Philip verkündete ein Schild zimmerfrei. Die Rezeption, die immer noch die Wimpel zierten, die anlässlich der 200-Jahr-Feier im letzten Sommer aufgehängt worden waren, war nicht besetzt. Sie musste mehrmals auf die kleine Glocke drücken, bis aus dem Hinterzimmer eine schnaufende Frau im Bademantel und mit Zigarette im Mund angewackelt kam und Platz nahm. »Ja, es sei noch ein Zimmer frei, das stehe ja wohl auch auf dem Schild, nicht wahr, Sweetie?« HBO hätten sie abbestellt und die Heizung sei kaputt, aber sie könne Helen eine zusätzliche Wolldecke und $10 Rabatt geben. Helen war das egal. Sie wollte vor allem wissen, ob es irgendwo einen Diner gäbe. Ja, aber der sei geschlossen, seit Mabel nach Worcester gegangen sei und der ganzen Sache mit Earl. Das war keine Aufforderung, nachzufragen, was Mabel in Worcester machte und was es mit Earl auf sich hatte. Das war eine Feststellung. Drüben im Flur gäbe es einen Automaten. Eigentlich wollte sie gleich schlafen gehen, aber als sie im Zimmer war und nicht mehr Gefahr lief, von einem Sattelschlepper, der wegen Aquaplaning außer Kontrolle geriet, zermalmt zu werden, erinnerte sich ihr Körper daran, dass es in Kalifornien erst 19 Uhr war. Sie musste noch einmal an die Rezeption, um sich Kleingeld zu besorgen. Zurück in ihrem Zimmer setzte sie sich mit 2 Snickers und einer Packung Good and Fruity an den Schreibtisch, legte sich die Wolldecke um die Schultern und nahm sich den Stapel mit den Seminararbeiten vor. Es waren 16 Aufsätze und aus irgendeinem Grund hatte sie während des Flugs nur 2 davon geschafft. Jetzt blätterte sie sich durch den Rest. Gemalte Worte, genreübergreifende Einflüsse im Norden vor dem Sezessionskrieg. Eros, Täuschung und die amerikanische Seance. Materialisierte Erinnerung, die Funktion des Phantasmas. Kecker Käfer, Erasmus Nashs, die Jungfer und die Sehnsucht des Brüden. Den letzteren Aufsatz fischte sie aus dem Stapel. Wenigstens einer hatte über Nash geschrieben, dessen Eklogen ihre Lieblingslektüre in diesem Trimester waren. Eine ihrer Studentinnen hatte den Gedichtband eine sexy Variante von Walden genannt, was sie ganz treffend fand. Er widerlegte die gängige Auffassung, wonach die heutige Generation irgendwie den Sex entdeckt hätte. Sie genoss es immer wieder, vor ihren Studenten Nashs Galatea in einem so unschuldigen Tonfall zu rezitieren, als wäre es das Lied von Hiawatha, und die Gesichter der jungen Leute zu beobachten, während die Oden an Eiche und Zaunkönig immer schlüpfriger wurden. Berühre Haut so glatt wie Stein und Stein wie Haut. Mosige Kerbe und eifrige Lippen. Wie ihn der Dryade warmer Schoß empfing, spätestens bei der 5. Strophe, sie griff die Wurzeln, die die Erde griffen, war die allgemeine Anspannung spürbar, und wenn sie dann schließlich fertig war und den Blick hob, waren sie alle in betretenes Schweigen versunken. Und selbst der desinteressierteste Chemiestudent, dessen Lehrplan vorsah, dass er einen geisteswissenschaftlichen Kurs belegte, war errötet. Während ihrer Zeit als Lehrbeauftragte am Wellesley College hatte sich einmal sogar jemand über sie beschwert. Ein Gedicht über einen Mann, der der körperlichen Liebe mit einer Baumfrau frönt, entspreche nicht den Standards ihrer Institution. Erst als sie die Stelle im Sündenpfuhl Berkeley bekam, konnte sie das Gedicht wieder in ein Seminar einbauen. Und selbst dort fühlte es sich an, als verstoße sie damit gegen irgendwelche ungeschriebenen Gebote. Genauso verhielt es sich mit Nashs ausgiebiger Korrespondenz mit seiner Frau, die zwar nicht ganz so schlimm war wie Joyce Schweinkram, aber dennoch voller Anzüglichkeiten. Dass Nash auf ihren Porträts aussah wie der junge Brando, während Clara auf eine Weise strahlte, die darauf schließen ließ, dass ihr letzter Koitus noch nicht allzu lange her war, setzte Formulierungen wie »deine ins Moos gepresste Silhouette« in den richtigen Kontext. Errät jemand, was er damit meint? Irgendjemand? Kommt schon, Leute, seid nicht so prüde, das hier sind die 70er. Keiner? Am spannendsten fand sie den Umstand, dass Nash trotz all der Liebesspiele am Busen der Natur bekanntermaßen Zeit seines Lebens ein Stadtmensch gewesen war. Als junger Mann hatte er Europa bereist, aber danach erwähnte er in seinen Tagebüchern nur noch einen einzigen Ausflug aufs Land. Vor dem Krieg besuchte er einmal den Westen von Massachusetts, was ihm aber lediglich ein paar Zeilen entlockte, in denen er sich über die Hitze beschwerte. Der Aufsatz über den kecken Käfer stammte von einer Studentin ihres Graduiertenkollegs namens Natalie Birch, die Helen einmal gebeten hatte, die erste Fassung eines Fantasy-Romans zu lesen, den sie gerade schrieb. Darin kam so viel Hellseherei vor, dass Helen sie darauf hinwies, ein belletristisches Werk vertrage nur eine begrenzte Anzahl von Kristallkugeln. Aber in ihren Seminaren hatte Natalie sich rehabilitiert. Und Helen freute sich darüber, dass das zierliche Mädchen mit den dicken Brillengläsern und dem leichten Lispeln über den heißblütigen Nash schrieb. Auch wenn ihre These, dass Nashs Jungfer mit ihren freizügigen Szenen speziesübergreifender Erotik zwischen Mann und Libelle eine Allegorie auf sein Liebesspiel mit Clara darstellte, nicht sonderlich originell war. Aber Natalie zitierte sorgsam alle Quellen und dem Vergnügen, das das Gedicht ihr bereitet hatte, konnte man sich schwerlich entziehen. B+, ein paar Worte der Ermutigung, verbunden mit der Aufforderung, noch genauer hinzusehen und weitere Literatur hinzuzuziehen. Zum Beispiel Lefcadio Hearn, der in seinen japanischen Miszellen über Libellen schrieb. Und man könne kaum über die Verwandlung von Insekten in Menschen und umgekehrt schreiben, ohne sich mit Kafka auseinanderzusetzen. Klar, im Seminar ging es um amerikanische Literatur, aber Kafka war nun einmal Teil der universellen Literaturgeschichte. Inzwischen war es Mitternacht. Sie aß das zweite Snickers und nahm den Rest des Stapels mit ins Bett. Sie schlief schlecht. In Hotels schlief sie immer schlecht, aber das Bett im King Philip war so unbequem, als wollte es sich für irgendetwas an ihr rächen. Mitten in der Nacht gab sie auf, nahm eine Schlaftablette und widmete sich wieder den Seminararbeiten. Sie las einen Aufsatz mit dem vielversprechenden Titel »Ein Farmer hatte einen Hund, Tierhaltung im amerikanischen Liedgut«, den sie leider ziemlich enttäuschend fand, und danach einen mit dem weniger vielversprechenden Titel »Sucht das Herz wirklich erst die Lust?«, über dem sie schließlich einschlief, obwohl sie meinte, hören zu können, wie Emily Dickinson in ihrem Grab rotierte. Als sie aufwachte, hatte der Regen nachgelassen und es nieselte nur noch. Der Diner hatte nach wie vor geschlossen, ebenso der Käse- und Möbelladen daneben. Aber in der nächsten Stadt gab es eine Tankstelle mit frischem Kaffee und eingeschweißtem Supermarktgebäck. Auf dem Parkplatz erinnerte ein historisches Schild voller Dankbarkeit daran, dass hier einst ein englisches Fort stand, das nach einem Massaker durch Indianer aufgegeben wurde. Abgestorbenes Unkraut in den Ritzen des alten Mauerwerks, dunkelbraune Scherben einer Bierflasche. Ein Zitat aus Jesaja. Denn die Paläste werden verlassen sein und die Stadt, die voll Getümmel war, einsam sein, dass die Türme und Festen ewige Höhlen werden und dem Wild zur Freude, den Herden zur Weide. Sie aß beim Fahren. Auf dem Sitz neben ihr lag die aufgeschlagene Straßenkarte. Sie dachte an das letzte Mal, dass sie hier gewesen war. Damals waren Saul und Michael dabei gewesen. Es war im November gewesen. Der Wald war dunkel und die Bäume kahl. Das Haus wurde immer noch mit dem Holzofen geheizt. Ihre Mutter war 69 und zeigte erste Anzeichen einer geistigen Beeinträchtigung, die sich bald zu einer schweren Demenz auswachsen sollte. Als Kind der Wirtschaftskrise hatte sie stets Angst davor, zu viel Brennholz zu verbrauchen. Robert ging es gar nicht gut. Er verbrachte einen Großteil des Tages damit, draußen herumzuwandern. Und als Helen ihn fragte, ob sie mitkommen dürfe, musste sie feststellen, dass er vollkommen in seiner eigenen Welt verloren war. Der 13-jährige Michael war genervt davon, dass sein Onkel ihn immer so durchdringend anstarrte. Und alle drei waren sie entsetzt darüber, wie schmutzig und kalt es im Haus war. Sie reisten 2 Tage früher ab als geplant. Als eine Art Wiedergutmachung bezahlte sie den Einbau eines neuen Heizkessels. Aber Robert ließ den Installateur nicht ins Haus. Er rief sie an, um ihr mitzuteilen, dass er die Grubber ganz bestimmt nicht so ein Gerät in sein Haus einbauen lassen würde. Das würden sie später nur benutzen, um ihn zu terrorisieren. Den Gedanken, dass ich der Heizkessel gegen einen verschworen habe, finde er gar nicht so verrückt, sagte Saul hinterher zu ihr, als sie frustriert dasaß, den Hörer noch in der Hand. Sie ließ die Sache auf sich beruhen. Der Winter verging und niemand erfror. Der Sommer kam und dann bekam sie eines Tages einen Brief von ihrem Bruder. Sie war verblüfft. Sie konnte sich nicht daran erinnern, überhaupt jemals Post von ihm erhalten zu haben. 6 Seiten, so eng beschrieben, dass sie aussahen wie eine klischeehafte Filmrequisite, die das Manifest eines Wahnsinnigen darstellen sollte. Sie dachte sofort, Mutter ist tot. Aber ihre Mutter war nicht tot. Später sollte sie erfahren, dass Annelie gestorben war. Doch in seinem Brief erwähnte Robert das nicht. Er schrieb ihr, weil er ein Buch geschrieben hatte. Die Erklärung für alles, was passiert ist. Er schrieb, er wisse, wie gefährlich es sei, diese Informationen weiterzugeben, aber er werde immer älter. Seine Knie täten ihm weh, er habe Schmerzen in der Brust, könne nicht mehr richtig atmen und das mit dem Nähen würde er auch nicht ewig machen können. Andere sollten wissen, wie das gehe, um weiterzumachen, wenn er nicht mehr laufen könne. Deshalb schrieb er, wolle er sie bitten, ihm zu helfen, das Buch zu veröffentlichen, entweder bei einem Verlag oder als Fortsetzungsgeschichte in einer Zeitschrift. Danach kamen in rascher Folge 2 weitere Briefe, in denen im Großen und Ganzen dasselbe stand, nur dass sie immer verzweifelter klangen. Sie wollte ihn anrufen, aber der Anschluss war abgemeldet. Auch das Telefon war seinem Misstrauen gegenüber technischen Geräten zum Opfer gefallen. Also schrieb sie ihm ein paar Zeilen und versprach, sie werde alles lesen, was er ihr schicken wolle. Sie verschwieg, wie wenig Aussicht auf Erfolg es hatte, dass eine Professorin mit lediglich 2 akademischen Publikationen, von denen insgesamt 384 Exemplare verkauft worden waren, ihm bei der Suche nach einem Verlag helfen könnte. Aber sie sah die Chance, auf etwas aufzubauen, von dem sie geglaubt hatte, es sei unwiederbringlich verloren. 2 Wochen später kam das Manuskript, eingepackt in 3 braune Papiertüten, die er mit Klebeband zugeklebt hatte. 800 Seiten. Der Post anvertraut von einem Mann, der nicht einmal einem Heizkessel traute. Sie sah sofort, wie sehr er sich darum bemüht hatte, Ordnung in seine Geschichte zu bringen. Es gab ein Inhaltsverzeichnis, ein, wenn auch recht chaotisches Register, 2 wirre Kapitel über die Güte der Seelenerben, über den Terror der Grubber, über die Geräusche, die er ununterbrochen hörte. Hauptsächlich schrieb er aber über das Nähen, wobei er seine Routen ganz genau beschrieb. Nach dem 5. Ahorn kommt man an einem weißen Stein mit Polstern von Grimia vorbei. Dort beschreibt der Fluss eine Kurve hin zu der Eiche, die einen Hohlraum hat, der wie ein großes, dünnes Herz aussieht. Oberhalb der Linie, die die Buche mit den eingeritzten Initialen und die Kiefer bilden, die mit dem Ast, der nach oben gebogen ist und dann gerade wird, wie eine Sichel. An der Gelbbirke mit den hohen, bogenförmigen Wurzeln. Seelenerben, Grubber, Nähen. Woher hatte er das alles? Das Buch war ein Monstrum, furchterregend und unzähmbar. Und selbst sie, die sich rühmte, vor keinem noch so schwierigen Text zurückzuschrecken, staunte darüber, wie absonderlich dieses Machwerk war. Teuflische Machenschaften. die Erde, die sich auftat, Worte, die im Winter erfroren. Wäre es ein Gedicht gewesen und nicht einem kranken Geist entsprungen, hätte sie das Ganze vielleicht sogar faszinierend gefunden, aber sein Leiden ging ihr viel zu nahe. Obendrein war es einfach unlesbar. Bevor das Paket angekommen war, hatte sie sich ausgemalt, dass er vielleicht etwas geschrieben hatte, das den Eindruck vermittelte, seine Krankheit sei doch zu etwas Nütze gewesen. Etwas, womit er einen triumphalen Schlusspunkt unter sein Leben setzen konnte. Aber kein Mensch würde sich dafür interessieren, wie jemand jeden einzelnen Baum und Stein eines winzigen Waldstücks im Westen von Massachusetts aufzählte. Wenn sie das einem Verlag schickte, riskierte sie viel mehr als eine Absage. Sie würde zulassen, dass ihr Bruder sein eigenes Lebenswerk verhöhnte. Als sie zurückschrieb, versuchte sie, genau wie bei ihren Studenten, möglichst diplomatisch zu sein. »Da hast du dir wirklich viel Arbeit gemacht«, schrieb sie. »Ein Zeugnis deiner einzigartigen Erlebnisse.« Sie habe beim Lesen die Wälder, die Wege, die er gegangen sei, ganz deutlich vor sich gesehen. »Aber sag mal, wie geht es dir? Und wie geht es Mom? Bist du sicher, dass ich euch nicht mit der Heizung helfen darf? Ich mache mir Sorgen um Mom, die sollte in ihrem Alter kein Holz mehr hacken. Und um dich, dass dir deine Knie und deine Brust so wehtun.« Nein, er wolle immer noch keinen Heizkessel. Das habe er ihr doch bereits geschrieben. Er wolle, dass sie einen Verlag für sein Buch fand. Sie schrieb ihm, sie werde sich Gedanken darüber machen. Aber sie sei nun einmal Akademikerin. Der einzige Lektor, den sie kenne, sei ihr eigener Lektor bei der University of Massachusetts Press. Dann schick es halt deinem Lektor. Er verstehe nicht, warum sie ihn so hinhalte. Wenn es um das Autorenhonorar gehe, das sei nicht so wichtig, er habe Geld gespart. Sie versuchte es mit einer anderen Taktik, mit der sie hoffte, zumindest Zeit zu gewinnen. Sie schrieb, ob er in Betracht ziehen würde, es zu überarbeiten, vielleicht etwas zu kürzen und in den Kontext anderer Naturschriftsteller zu stellen. Ob er Thoreaus Essay vom Wandern gelesen habe, in gewisser Weise erinnere sie sein Buch an dessen Werk. Aber er wollte nichts davon hören. Natürlich habe er vom Wandern gelesen. Welcher Idiot habe vom Wandern bitteschön nicht gelesen? Er habe Thoreaus gesamte Tagebücher gelesen, alle 14 Bände. Damit könne man nichts vergleichen. »Ich habe immer mehr den Eindruck«, schrieb er, »dass du die Dringlichkeit der Situation nicht begreifst. Was passieren wird, wenn du es hinauszögerst? Sie habe doch in diesem Haus gelebt. Sie habe die Grubber selbst gehört. Er wisse, dass sie sie gehört habe.« Sie hätten es ihm gesagt und ihm verraten, dass sie deshalb von zu Hause weggegangen war. Ich wäre auch weggegangen, wenn sie mich gelassen hätten. Aber das sei jetzt egal. Jetzt zähle nur, dass nicht mehr viel Zeit sei. Bitte, schrieb er, wenn Sie, eine Uniprofessorin, der Welt mitteilen würde, dass es wahr sei, würden die Leute zuhören. Er sei es leid, dass man ihn für verrückt halte. Du hast gesagt, dass du mir glaubst. Jetzt frage ich mich langsam, ob du mich angelogen hast. Sie hatte ihm nie gesagt, dass sie ihm glaube. Offenbar hatte er den freundlichen Tonfall ihres ersten Briefs missverstanden. Tja, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Sie schrieb einen Brief, zerriss ihn und schrieb noch einen und dann noch einen, in denen sie sich alle Mühe gab, seine Anschuldigungen zu entkräften. »Ich glaube ja, Robert, dass du das glaubst. Nein, dass du das so erlebst. Ich glaube wirklich, dass das für dich ganz real ist.« Aber auch das wollte er nicht akzeptieren, also schrieb sie ihm schließlich die Wahrheit. Sie glaube nicht an die Grubber oder den Riss. Sie habe niemals die Stimmen gehört, habe niemals die Seelenerben in den Schatten gesehen. Sie glaube nicht daran, dass er die Welt mit Herumwandern reparieren könne. Es tue ihr leid, dass er sein Leben lang geglaubt habe, dass er diese Verantwortung schultern müsse. Sie konnte sich kaum vorstellen, wie schlimm das sein müsse, aber sie könne ihn nicht anlügen. Sie glaube, dass er krank sei, dass die Krankheit einen Namen habe und es Behandlungsmethoden dafür gebe und dass er, wenn er dies akzeptiere, vielleicht wieder gesund werden würde. Sie habe ihn von ganzem Herzen lieb. Sie sei froh, dass er wieder in ihrem Leben sei. Auch das war die Wahrheit. Sie warf den Brief in den Briefkasten, bevor sie es sich anders überlegen konnte. Er antwortete nicht. Als sie endlich ihre Mutter erreichte, erfuhr sie, dass er fortgegangen und nicht mehr zurückgekehrt war. Sie erfuhr nie, was genau geschehen war, nachdem Robert fortging. Sie gab sich die Schuld und verständigte die Polizei. Und als die ihr nicht helfen konnte, beauftragte sie einen Privatdetektiv, der aber genauso wenig Erfolg hatte. Nach über einem Jahr rief ihre Mutter an und sagte, Robert habe ihr aus dem Gefängnis geschrieben, dass er im Februar nach Hause kommen werde. Aber dann verging der Februar und ihre Mutter teilte ihr mit, das sei ein Irrtum gewesen. Schließlich tauchte Robert in Minnesota auf. Er saß in Haft, weil er während eines Unwetters in ein Mobilheim eingebrochen war, um dort zu übernachten. »Er habe niemandem etwas zuleide getan«, sagte ihre Mutter. Und das Mobilheim sei nicht abgeschlossen gewesen, aber in dem Zimmer habe ein Kind geschlafen. Doch er habe seine Zeit abgesessen und jetzt sei er zu Hause. Er kam sogar ans Telefon. Er erwähnte weder ihren Briefwechsel noch den Grund dafür, dass er weggegangen war, aber er sagte immer wieder, beinahe sei etwas sehr Schlimmes passiert und er werde nie wieder weggehen. Und daran hielt er sich. Er blieb zu Hause, bis 4 Jahre später ihre Mutter starb. Und als das Sozialamt die Zahlungen einstellte und Helen anbot, ihn finanziell zu unterstützen, hatte er nichts dagegen. Phasenweise kam immer noch seine alte Paranoia zum Vorschein. Er war skeptisch wegen der Telefonleitung. Und als die Wasserpumpe kaputt war, weigerte er sich, sie reparieren zu lassen. Stattdessen holte er sein Wasser vom alten Brunnen. Wie die Leute früher. Aber er erwähnte nie wieder die Seelenerben oder sein Nähen oder irgendetwas anderes in der Richtung. Stattdessen beschwerte er sich hin und wieder darüber, wie schwer es ihm fiel zu atmen. Kurz nach Mittag erreichte sie Oakfield. Seit ihrem letzten Besuch hatte sich das Städtchen kaum verändert. Abgesehen von ein paar neuen Gebäuden am Stadtrand, einem Geschäft für Autoersatzteile, einem Ein-Dollar-Laden, einem Laden, der Chrysanthemen und Cider verkaufte und bis zum nächsten Herbst mit Brettern vernagelt war. Ein paar LKWs krochen über die Hauptstraße, ansonsten waren die Straßen leer. Sie fuhr das Tal hinauf, vorbei an der Abzweigung zu ihrer alten Highschool. Es regnete immer noch. Die Schotterstraße war weich und zerfurcht, und sie musste das Lenkrad ganz fest halten, damit das Auto in der Spur blieb. Wie gut sie sich an die Winter hier erinnerte, an die kahlen Bäume, den Nebel, den Matsch, der aussah wie Tonblöcke beim Töpfer. Aber so furchtbar sie diese Jahreszeit als mürrischer Teenager auch fand, sobald der erste Schnee fiel, wurde die Landschaft wunderschön. Viel schlimmer fand sie es Ende März, wenn die Wege wieder matschig wurden und die Tage grau, diese Zeit zwischen der Verheißung des Frühlings und dem starrsinnigen Winter, der partout nicht weichen wollte. Dann hatte sie in diesem gottverlassenen Haus, das buchstäblich am Ende einer Sackgasse lag, immer das Gefühl, als würde nie wieder die Sonne scheinen. Selbst wenn die Vögel zurückkehrten, konnte deren Gezwitscher sie nicht trösten. Die schienen genauso wirr im Kopf zu sein wie ihre Familie, sangen in einem kahlen Wald ohne Blätter und Blumen. Als hätte Robert versagt und der Riss sich bereits ereignet. »Robert«, dachte sie plötzlich. Er war immer nur Robert gewesen. Wenn man keine Freunde hatte, wer sollte einen dann Bobby oder Bob nennen?